Justiz oder das Juristerei, die kann ja dermaßen langweilig sein und trocken, aber eigentlich ist ein spannendes Thema, was uns ja alle betrifft, oder?
Ja, wenn ich Ihnen viele Fälle erzählen würde, die ich als Richter selber auch schon hatte, würden Sie sehen, dass das sehr spannend sein kann, Juristerei.
Juristerei ist das Leben eigentlich, betrifft uns, aber viele haben Angst davor und sagen, das begreife ich alles nicht, das ist so weit weg. Für Sie ist es Alltag?
Für mich war es Alltag als Richter und ist hier jetzt in der Gesetzgebung natürlich auch Alltag, weil hier natürlich auch sehr viele juristische Fragen an stehen.
Mhm. Wieso ist die Gewaltenteilung so wichtig? Wieso muss ein Richter auf Lebenszeit gewählt werden? Wieso muss der unabhängig sein? Wieso darf Politik sozusagen der einen Gewalt, nicht der anderen Gewalt reinreden?
Ja, viele Leute meinen ja, wenn sie jetzt zum Beispiel bei Gericht nicht Recht bekommen haben, dann wenden sie sich mal an den Minister und sagen, der hilf mir mal, der hat nicht das gemacht, was ich mir gern vorgestellt hätte. Da muss der Minister dann immer sagen, kann ich leider nicht, darf ich auch gar nicht, würde ich auch nicht tun. Und das hat natürlich folgenden Hintergrund. Nur ein unabhängiger Richter ist natürlich die Gewährleistung dafür, dass tatsächlich auch ein unabhängiges Urteil gesprochen wird, weil so wie die eine Partei sich vielleicht an den Minister wendet, wendet sich die andere auch hin. Ja? Und das soll alles so nicht sein. Und wir haben ein hervorragendes Justizsystem schon seit Jahrzehnten in Deutschland, das uns andere Staaten beneiden, weil wir diesen unabhängigen Richter haben. Weil der Richter, diese Unabhängigkeit ist auch geschützt und einer der Schutzmechanismen ist eben, dass er auf Lebenszeit ernannt ist, sodass keiner Druck auf ihn ausüben kann nach dem Motto, wenn du jetzt nicht so und so entscheidest, sorge ich dafür, dass du nicht wiedergewählt wirst, zum Beispiel.
Ja. Also die Legislative und die Exekutive, die müssen sozusagen unabhängig davon arbeiten und schon die Exekutive darf der Judikative nicht reinreden. Das ist sozusagen ein wichtiges Prinzip der Gewaltenteilung.
So ist das, ja. Wobei ich mit einem Missverständnis vielleicht mal gleich aufräume. Es geht um die Unabhängigkeit des Richters in seiner Entscheidung, wenn er Urteile fällt. Es geht nicht um die Unabhängigkeit der Justiz. Sowas ist gar nicht notwendig. Die Unabhängigkeit der Justizverwaltung, die steht nirgends in der Verfassung. Es steht die Unabhängigkeit des einzelnen Richters in der Verfassung.
Aha.
Und da ist schon ein sehr großer Unterschied, ob ich dafür plädiere, dass die Unabhängigkeit des Richters aus bestimmten Gründen gewahrt werden muss oder ob ich die Idee verfolge, dass die Justizverwaltung unabhängig von der Exekutive sein soll, also unabhängig auch vom Minister. Zum Beispiel. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Und da geht auch in gewissem Sinn der Streit im Moment drum.
Aha. Wie ist das mit den Staatsanwälten? Wenn man da noch ein bisschen weiter geht, die Staatsanwälte müssen ja auch unabhängig sein, gerade wenn man an Italien denkt, wenn die Mafia verfolgen und auch sozusagen die politisch Aktive verfolgen. Wenn die dann weisungsbefugt von Ministern sind, ist es schwierig. Sind die Staatsanwälte in Deutschland unabhängig tatsächlich? Wie würden Sie das einschätzen?
Die Staatsanwälte sind Beamte. Und sie sind nicht vollständig unabhängig. Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Minister für das Funktionieren der Justiz, für alles, was in der Justiz außer dieser Urteilsfindung passiert, natürlich politisch auch verantwortlich ist. Und wenn er politisch verantwortlich ist, muss er natürlich auch die Möglichkeit haben, wenn irgendwas falsch läuft bei der Staatsanwaltschaft, selber einzugreifen durch eine Weisung. Aber
Weil er der Dienstherr ist.
Aber ich will gleich dazu sagen, also wir sind aus den letzten Jahren ist mir eigentlich kein Fall bekannt, wo ein Minister in Deutschland tatsächlich mit Einzelweisungen in ein konkretes Verfahren eingegriffen hätte. Wenn er das tun würde, würde er am nächsten Tag sowieso in der Zeitung stehen.
Und das ist dann die vierte Gewalt, ne?
Ja, das ist dann der gewisse Schutz auch wieder, dass ein Minister sich das wohl überlegt. Und natürlich muss er aber aus meiner Sicht auch das Recht haben, wenn zum Beispiel sich in der Staatsanwaltschaft einbürgert, gewisse Straftaten gar nicht mehr zu verfolgen, ja? Dass der Minister dann sagt, hier Freunde, es gibt das Legalitätsprinzip, ja? Ihr müsst diese Straftaten verfolgen, ihr könnt nicht sagen, na weil das so kleine Sachen sind, Sachbeschädigung und was weiß ich, da machen wir nichts mehr, das macht uns zu viel Arbeit, uns kommt hinterher nichts dabei raus.
Aber politisch darf man nicht Einfluss nehmen, da muss auch dann die vierte Gewalt, nämlich die Medien, aufpassen, dass das nicht passiert?
Da gibt es auch mittlerweile zum Beispiel die starke Stellung des Generalstaatsanwaltes, der passt auch schon auf, dass da keine direkten Weisungen da sind. Die Stellung des Generalstaatsanwalts ist mittlerweile ja auch sehr stark geworden. Das war früher ein politischer Beamter. Das heißt, da konnte der Minister tatsächlich auch zu dem Generalstaatsanwalt sagen, Freund, wenn du nicht bei deiner Staatsanwaltschaft das durchsetzt, was ich mir so vorstelle, dann entlasse ich dich. Das ist nicht mehr möglich. Das ist jetzt auch ein Beamter auf Lebenszeit. Von daher auch hier ein gewisser Schutz.
Zurück zu den Richtern und zu dem Streitpunkt, wie Richter eigentlich gewählt werden oder bestimmt werden. Die Richter, sagen Sie, müssen unabhängig sein, auf Lebenszeit gewählt, dass sie tatsächlich ihren Job machen können, ohne dass irgendjemand ihre Existenz bedroht und ihre Karriere. Deswegen sind die auf Lebenszeit gewählt. Wie wird nun so ein Richter gewählt? Da gibt es ja einen Richterwahlausschuss, aber die letzte Instanz ist dann doch wieder der Minister, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so?
Ja, nicht ganz so. Der eigentliche Streit geht gar nicht mal um die Lebenszeiternennung der Richter. Der eigentliche Streit geht um die Beförderung von Richtern.
Ah.
Das ist der eigentliche Streit, der hinter dem Ganzen, auch jetzt zum, also nicht zum insgesamt, aber zum großen Teil hinter der jetzigen Änderung steht. Mal kurz nur zur Einstellung. Ein Richter wird in der Regel, wenn er seine Staatsexamen hervorragend bestanden hat, wir nehmen ja in der Regel die Crème de la Crème oben weg, wenn der ein gutes Examen hat, zwei gute Examen, dann wird er eingestellt. Und zwar als Richter auf Probe. Da ist er entweder als Staatsanwalt oder als Richter tätig, aber er hat noch keine feste Stellung. Da wird er 3 Jahre lang beschäftigt, ja, arbeitet wie ein normaler Richter auch, aber ist unter Beobachtung und wird alle Jahre beurteilt.
Ob von wem?
Von dem Präsident des, zum Beispiel dem Präsident des Landgerichts, der beurteilt ihn. Ja. Und der fragt natürlich bei dem Richter, wo er zum Beispiel in der Kammer ist, fragt er natürlich, wie arbeitet denn der, wie ist denn der, arbeitet der schnell, lässt er die Arbeit liegen und so weiter. Ja. Und nach 3 Jahren wird entschieden, ob er geeignet ist, auf Lebenszeit übernommen zu werden. Und in dem Moment kommt der Richterwahlausschuss zum Zuge. Da schlägt der Minister dem Richterwahlausschuss vor, den habe ich begutachten lassen, der hat hier 3 Jahre gut gearbeitet, den möchte ich auch gerne als Richter auf Lebenszeit haben.
So, und dieses Gremium ist zu 2/3 aus Abgeordneten, besteht das mit 1/3 aus Richtern.
Ja.
Also kann man sagen, das ist eine Art demokratische Kontrolle, dass auch Abgeordnete das wählen. Ja,
also die,
hat aber nicht,
hat die Mehrheit, also die Abgeordneten haben die Mehrheit in dem Ausschuss.
Also die Legislative
den
hat
wollen dann, wir nicht. Aber sie dürfen es natürlich nicht ohne Grund sagen.
Mhm.
Also rein so nach dem Motto, das Gesicht gefällt uns nicht, das geht natürlich nicht. Muss oder wirklich sachliche Gründe müssen da sein.
So, und aber der Minister hat doch das letzte Entscheidungsrecht. Der kann doch sagen, nee, das passt mir alles nicht und uns dann wegwischen? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee,
dieses letzte Entscheidungsrecht ist genau dieser Streit, wenn es um die Beförderungen geht. Das war bisher so, bisher hatte der Richterwahlausschuss bei den Beförderungen, war der überhaupt nicht befasst. Sondern das lief so, es gibt noch ein Selbstverwaltungsorgan der Richterschaft, das heißt Präsidialrat.
Auch das, noch jetzt. Oh.
Ja, es gibt noch mehr. Ja, es ist kompliziert, aber man kann es einfach erklären. Wenn ein Richter befördert werden soll, zum Beispiel zum Vorsitzenden Richter am Landgericht oder am Oberlandesgericht oder in der Fachgerichtsbarkeit, dann macht auch da der entsprechende Präsident einen Vorschlag. Das geht ins Ministerium, auch mit Beurteilung, mit allem. Und dann macht der Minister, der sagt dann, ja, den würde ich jetzt gern befördern, den Kandidaten A und nicht den Kandidaten B, und den Kandidaten C, weil die in meinen Augen weniger geeignet sind als der Kandidat A. Mit diesem Vorschlag geht er in den Präsidialrat. Der Präsidialrat ist auch eine Richtervertretung, da sind nur Richter drin. Der kann dann sagen, nein, Minister, du hast zwar den Kandidaten A vorgeschlagen.
Das klingt nach Selbstkooptierung der Branche, wenn die Richter über die Richter entscheiden.
Stopp, wir sind ja noch nicht so weit.
Ach so.
Ich bin ja nicht am Ende.
Ich bin so ungeduldig.
Der Präsidialrat kann jetzt sagen, der Kandidat A, den du uns vorschlägst, den halten wir für ungeeignet. Mhm. Wir halten den Kandidaten B für geeignet.
Ja.
So, und dann gibt es ein Einigungsgespräch. So wie wenn Gewerkschaften und so, da gibt es ein Einigungsgespräch. Und wenn dieses Einigungsgespräch ohne Einigung ausgeht, also wenn sie nach wie vor der eine beharrt auf A, der andere auf B, dann hatte bisher der Minister ein Letztentscheidungsrecht und konnte sagen, gut, wir haben uns nicht geeinigt, jetzt wird trotzdem der A ernannt. Ist mir völlig egal, was ihr jetzt gesagt habt.
Also hatte doch das letzte Wort der Minister.
Hat in der Vergangenheit geredet, hatte. Jetzt mit dem neuen Richtergesetz, das ja aber noch nicht beschlossen ist, ist ja jetzt erstmal in den Ausschuss überwiesen. Nach dem neuen Richtergesetz geht es bis zu dem Einigungsgespräch genauso wie bisher.
Aha, okay.
Jetzt werden sie sich nicht einig. Und jetzt kommt der Richterwahlausschuss ins Spiel, der bisher nichts damit zu tun hatte. Jetzt kommt der Richterwahlausschuss und guckt sich das Ganze nochmal an. Und dann sagt der Richterwahlausschuss entweder, ja, der Kandidat A der Minister hat Recht. Ja, dann ist ja eitel Sonnenschein, dann ist die Sache erledigt, der A wird ernannt.
So soll es werden in dem neuen Gesetz.
Ja, jetzt könnte aber der Richterwahlausschuss auch wieder sagen, also lieber Minister, den A, den du da ausgesucht hast, halten wir genauso wie der Präsidialrat für ungeeignet. Wir wollen den Kandidaten B. Das können die mit 2/3 Mehrheit beschließen. Hm. Aber weil der Minister ja trotzdem die Verantwortung für die Justiz hat. Er hat jetzt kein Entscheidungsrecht. Er kann nicht sagen, interessiert mich nicht, ich nehme trotzdem den A. Sondern entweder er geht auf den Vorschlag des Richterwahlausschusses ein und nimmt den B. Den A kann er nicht nehmen, weil der Richterwahlausschuss gesagt hat, nein. Oder er fängt das Verfahren ganz von vorne an und benennt einen Kandidaten C. Dann geht das ganze Spiel aber wieder ganz von vorne los.
Das klingt
aber, es ist kompliziert, aber es ist natürlich ein zusätzlicher Schutz, sage ich auch mal, dass ein Minister nicht einfach seinen Kandidaten durchdrücken kann. Das kann er jetzt wirklich nicht.
Also befürworten mehr. Sie das Gesetz der Regierungsparteien?
In dem Punkt ja.
Wirklich?
Ja, in dem Punkt ist das eine gute Lösung. Okay. Die gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg schon seit ein paar Jahren. Das ist in dem Punkt eine gute Lösung.
Ja. Wo ist ihr, dann haben Sie aber auch Kritikpunkte? Oder
ja, sagen, wir stimmen natürlich haben wir Kritikpunkte. Aber das ist zum Beispiel, das habe ich ja auch hier in der Debatte ganz offen gesagt, man muss ja nicht immer gegen alles sein als Opposition.
Verstehe. Sondern
es gibt ja auch sinnvolle Regelungen der Regierungsparteien, wo man sagen kann, da gehen wir mit. Mhm. Und das habe ich schon angeboten, dass wir in dem Punkt mitgehen. Natürlich gibt es andere Kritikpunkte, die wir haben. Ja? So, zum Beispiel die Besetzung des Richterwahlausschusses.
Ja, ne? da sagen wir, also Richterwahlausschuss ist es 2/3 Abgeordnete, 1/3 Richter. So, jetzt sagen natürlich die Richter, oh, wir wollen da ein bisschen mehr mitreden und so weiter.
Ja, darüber sollte man tatsächlich reden, auch weshalb jetzt plötzlich anstatt 8, 10 Abgeordnete, warum man das Gremium überhaupt aufblähen muss und was ein Rechtsanwalt da drin soll. Ja? Also der soll jetzt auch aus der Rechtsanwaltschaft jemand, der von denen benannt wird und der dann auch noch vom Landtag gewählt werden muss, der sitzt dann auch noch da drin. Also aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Und das Gremium so groß aufzublähen auf 15 Leute, also das ist doch auch, da kommen doch keine vernünftige Sachen zustande, wenn ich so riesen Gremien bilde.
Ein weiterer Streitpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ja der Minister eigentlich dieses Letztentscheidungsrecht nicht bräuchte und selbst hier in dem Fall der Justizminister sagt, das, eigentlich will ich das nicht, ich will der Justiz nicht reinreden. In dem Falle, ich würde das zurücknehmen, aber es steht nun mal in der Verfassung. Jetzt müsste man die Verfassung ändern, die Regierungsparteien sagen, würden wir machen, CDU zieht nicht mit. Wie ist denn dieser Streit zu erklären?
Ja, CDU zieht aus mehreren Gründen natürlich nicht mit. Erstens mal steht es nicht nur in der Thüringer Verfassung, es steht im Grundgesetz drin. Und nach dem Grundgesetz hat der Minister, egal welches Ressort, es ist die Letztverantwortung für sein Ressort.
Das ist dieses Artikel 89.
Ich kann Ihnen den Artikel jetzt auswendig auch nicht mehr sagen. Im Grundgesetz ist es aber 94. Aber jedenfalls steht es in beiden Verfassungen so drin. Das Grundgesetz können wir hier sowieso nicht ändern. Aber das hat auch seinen guten Sinn. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon eine Entscheidung dazu gemacht, weil das ja schon länger in der Diskussion war. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, natürlich darf ein Richterwahlausschuss da mitreden. Aber wer dann am Schluss ernannt wird, das hat der Minister gefälligst selber zu verantworten.
Mhm. Nicht nur zu entscheiden, auch zu verantworten.
Weil man sagt, der Richterwahlausschuss ist ein Gremium, das niemandem gegenüber letztlich verantwortlich ist. Und das widerspricht dem Demokratieprinzip unserer Verfassung. Wir haben in unserer Verfassung das Demokratieprinzip und das besagt, alles, was hier gemacht wird, da muss einer dem Parlament gerade stehen dafür. Und das ist der Minister aus der Exekutive. Der Richterwahlausschuss muss niemand gerade stehen.
Die Abgeordneten, na gut, die werden gewählt, aber...
Ja.
Also heißt, die Exekutive muss gerade stehen für das, was sie ausführt, weil sie ist das ausführende Organ.
Ja, und der Minister muss auch die Verantwortung dafür tragen. Also wenn er einen Staatsanwalt letztlich ernennt, das Gremium läuft ja genauso auch für die Staatsanwälte, wenn er einen Staatsanwalt ernennt, der hinterher, ich sage jetzt mal, dermaßen aus der Rolle fällt, dass er Leute anklagt, wo gar nichts hinten dran ist oder sowas. Ja. Oder eben Strafsachen einfach nicht verfolgt, weil er anderer Meinung ist, weil er meint, das wäre eigentlich sowas, sollte nicht strafbar sein. Ja. Da sind wir zum Beispiel in den BDM-Geschichten drin. Ja.
Das heißt, das, was die Linke fordert oder sagt, dass die Abschaffung des Letztentscheidungsrechts die Unabhängigkeit der Justiz stärke, da sagen Sie, das ist Quatsch.
So, wenn man so grob ausdrücken will, ja. Also es gibt natürlich Staaten, da gibt es tatsächlich eine Art Selbstverwaltung der Justizverwaltung. Ja. Das gibt es zum Beispiel in Italien schon seit Jahrzehnten. Jetzt
Ach,
gucken Sie sich
deswegen
mal
sind
die
das, deswegen.
italienische Justiz an, wie die
Aber
funktioniert.
die Staatsanwälte, die können aber ordentlich aufräumen, was die
Ja,
Mafia betrifft. Das
aber
können.
gucken Sie mal in andere Fälle an. Versuchen Sie mal in Italien in Zivilprozess irgendwelche 1.000 oder 2.000 Euro einzuklagen. Da haben Sie in 10 Jahren noch kein Geld. Ja? Also so eine Selbstverwaltung, die kann funktionieren. Aber es gibt sehr viele Beispiele, Ungarn auch, wo es eben nicht funktioniert, wo es auf dem Papier steht, aber eben nicht so gut funktioniert. Wir stehen im Ranking der Justiz, wenn man das staatenweise betrachtet, stehen wir ganz, ganz oben. Also es gibt so ein Ranking, da stehen wir an vierter Stelle von allen Staaten. Also deshalb jetzt
Was
unsere
die
Justiz umkrempeln zu wollen, das sehe ich überhaupt nicht ein.
Ranking im Funktionieren des
Rechtsstaat,
Justizsystems, des
des
rechtsstaatliches
Rechtsstaates innerhalb der Justiz,
Ranking.
ja.
Und na gut, da könnte man jetzt noch über Lobbyismus diskutieren, wie Gesetze entstehen, aber da wäre jetzt wäre alle. Aber Sie sagen, Sie als Jurist sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, und unsere Justiz funktioniert. Die funktioniert nicht nur ganz gut, aus meiner Sicht funktioniert die Justiz hervorragend bei uns.
Welche Rolle spielt da der Föderalismus? Da haben wir also das ist ja, wir haben ja diese kleinen Bundesländer
Der
mit.
spielt in der Justiz eine ganz geringe Rolle, weil zum Beispiel die ordentliche Justiz, die für Zivil- und Strafverfahren zuständig ist, das sind ja alles Bundesgesetze.
Ja.
Da spielen die Länder überhaupt keine Rolle. Wo sie
Aber
eine
in dem
Rolle
Fall jetzt
spielen,
schon,
ist
ne?
im Verwaltungsrecht zum
Ja.
Beispiel. Ja, wenn jemand klagt auf eine Baugenehmigung, da spielen die Länder eine Rolle, weil jedes Land seine eigene Bauordnung hat.
Aber wir
Aber
reden jetzt über Thüringen
ja.
und die Richter, die in Thüringen agieren, werden in Thüringen benannt.
So ist es, ja.
So, also es ist doch auch schon wieder eine Ländersache.
Ja, gut, die Einstellung, die Ernennung und das alles, das ist natürlich Ländersache. Aber das, was sie anwenden, die Gesetze, die sie anwenden, sind in der Regel Bundesgesetze. Ja.
Dieser Streit, ist ja jetzt nur Pillepalle und ein bisschen parteipolitisches Geplänkel oder geht es da wirklich an die Substanz?
Also ich sehe das schon sehr grundsätzlich. Und ich vor 2011 war das, also vor 7 Jahren, hat die linke Fraktion ja schon mal ein Gesetz eingebracht, das in die Richtung ging, nach dem Motto, die Justiz soll alles selber machen. Und der Minister, die Justizverwaltung soll außen vor bleiben. Da haben wir uns damals ja entschieden dagegen gewehrt. Da habe ich auch dagegen geredet. Und damals hat
Sie waren mal eine Zeit
SPD.
Justizminister?
Nee, ich war nur Justizstaatssekretär. Ich war mal
also
Innenminister.
Innenminister, stimmt.
Aber damals war ich schon hier im Parlament, im Landtag. Und die SPD hat damals mit uns zusammen das auch abgewehrt. Ja.
Also das heißt, der Minister, sagen Sie, muss seinen Job machen und muss die Verantwortung übernehmen und das soll auch so bleiben. Es hat nichts mit der Unabhängigkeit der Justiz zu tun.
Der Richter ist nach wie vor unabhängig, ja? Der ist auf Lebenszeit ernannt, der ist unversetzbar. Also wenn der mal am Landgericht Erfurt ernannt ist, kriege ich den, ohne dass er damit einverstanden ist, von diesem Gericht nie wieder weg. Es sei denn, ich schließe das Landgericht, dass es nicht mehr existiert. Ja?
Ja,
Ansonsten ist der unversetzbar. Ja?
Ist das immer eine gute Sache?
Ja, das ist der Schutz für den einzelnen Richter, dass er sagen kann, ich kann entscheiden, wie ich will im Rahmen des Gesetzes, es kann mir keiner was tun. Ja? Auch wenn ich 20 Mal gegen den Staat entscheide, zum Beispiel bei den Verwaltungsrichtern, die entscheiden ja oft gegen den Staat, gegen ihren eigenen Arbeitgeber, auf Deutsch gesagt. Ja? Aber die können sich sicher sein, dass ihnen nichts passieren kann.
Das ist wichtig. Und
sie werden sogar, wenn man so will, durchbefördert. Es gibt eine extra Gehaltsdings für die Richter, eine Gehaltsregelung für die Richter. Die werden im Grunde genommen bis zum, sage ich mal, Regierungsdirektor, wenn man es vergleicht, automatisch befördert, weil es durchgestuft ist, weil man sagt, die sollen nicht von Einzelbeförderungsentscheidungen zunächst mal abhängig sein.
Einzelbeförderungsentscheidungen von dem Ministerium und da kann hier wieder politischer Einfluss nehmen. Mit der fällt komische Urteile, den bestrafe ich damit.
Aber das wird maßlos überschätzt, dass da wegen irgendwelchen Urteile tatsächlich ein Minister sagen würde, der wird jetzt nicht befördert.
Das ist unvorstellbar, da lachen Sie, das passiert
das,
nicht.
Also vielleicht passiert sowas irgendwann mal, aber es ist, das wäre ein krasser Ausnahmefall.
Das heißt, ich habe das Gefühl, dass Sie sich keine Sorgen um unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat machen, das ist eine stabile Sache?
Das, so sehe ich das auch, ja. Das ist eine stabile Sache, ja.
Die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag haben sich geändert. Die können sich ja auch, wenn wieder so in den anderen Parlamenten ändern. Kann die Legislative das Beil anlegen an das Justizsystem, wenn es mal andere, wenn jetzt mal, ich sag mal zum Beispiel, wenn jetzt eine andere Partei das vorhat?
Also wenn ich eine verfassungsändernde Mehrheit hätte, dann könnte ich natürlich die Verfassung ändern, da kann ich vieles ändern. Ja. Da kann ich die ganze Republik umkrempeln, wenn ich eine verfassungsändernde Mehrheit habe.
Aber da brauche ich eine Zweidrittelmehrheit.
Erstens brauche ich eine Zweidrittelmehrheit und dann gibt es natürlich im Grundgesetz Paragraphen, die sind änderungsresistent. Ja. Das sind die ganz wichtigen Grundrechtssachen, die sind unveränderbar, unverrückbar. Ja. Auch da kann, das müsste dann schon ein politischer Umsturz sein, um das zu ändern. Also im Moment ist mir es, auch wenn es da irgendwo am Rand Probleme gibt, um unsere Demokratie nicht bange.
Oh, mit dieser Gewissheit, das ist mal einer, der in sich ruht und auch mal ein bisschen, ja, wo haben Sie diese Gelassenheit?
Ja, weil ich das System jetzt schon seit über 30 Jahren sehr gut kenne und sage, wir haben ein super System in Deutschland.
Wie macht Ihnen das hier noch Spaß? Sind Sie kurz vorm Ruhestand oder wie sind Sie?
Ja, die Legislaturperiode geht noch,
die machen Sie noch
anderthalb Jahre, die mache ich auf jeden Fall noch zu Ende. Dann bin ich 68 Jahre alt, dann höre ich auf.
Dann hören Sie auf und dann
sollen mal Jüngere dran.
Ja, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich bei Manfred Scherer, ist der justizpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Danke für das angenehme Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.